Literarisch-Solidarisch. Ein Podcast-Experiment. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Literarisch-Solidarisch. Heute sind wir hier mit Daniela Dröscher und Figve Anu Altıntaş. Und wir sprechen über das Thema Sexismus. Ich moderiere heute gemeinsam mit Dara Brexendorf. Dara ist Autorin und Mitherausgeberin des Kieler Literaturmagazins Der Schnipsel.
Und Hatice Acikas ist auch Autorin und Redakteurin und lebt in Hamburg. Wir sind außerdem zu viert in diesem Podcast unterwegs. Grüße gehen raus an Marlene Kotetzki und Sarah Zerbe. Wir moderieren heute aber zu zweit.
Figve Anu Altıntaş arbeitet als politischer Bildner und freier Autor und lebt in Berlin. Er schreibt unter anderem für den Freitag, die Taz und pinkstings.de. In seinen Texten, Vorträgen und Workshops beschäftigt er sich mit Männlichkeiten und Rollenbildern und der Dekonstruktion von nicht-weißen, muslimisch gelesenen Männlichkeiten in Deutschland. Außerdem ist er ehrenamtlich als HeForShe-Deutschland-Botschafter von UN Women aktiv. 2023 ist nun seine Biografie Im Morgen wächst ein Birnenbaum im BTB-Verlag erschienen.
Daniela Dröscher ist Schriftstellerin und lebt in Berlin. Sie schreibt Prosa, Essays und Theatertexte. Die meisten kennen sie wahrscheinlich spätestens seit ihrem autofiktionalen Roman mit dem Titel Lügen über meine Mutter, der 2022 auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand. Wer nicht, sollte das unbedingt nachholen. Das ist nämlich ein richtig, richtig gutes Buch. Sie hat aber noch viele weitere Bücher veröffentlicht. Um an dieser Stelle nur eins zu nennen, Zeige deine Klasse, die Geschichte meiner sozialen Herkunft. Und Daniela wurde auch schon mit vielen unterschiedlichen Preisen ausgezeichnet, wie zum Beispiel dem Anna-Segers-Preis.
Genau, und wir würden mit einer Einstiegsfrage anfangen, die eigentlich rhetorisch ist, weil wir wissen die Antwort. Nämlich wollten wir fragen, wir haben ja jetzt schon diese Sexismusdebatte im Literaturbetrieb und generell im Kunstbetrieb schon seit Jahrzehnten. Hat sich da mittlerweile etwas getan oder warum hat sich da immer noch nichts getan?
Ja, ich fange vielleicht einfach mal an. Ich habe im Vorgespräch mit euch ja gerade schon erzählt, ich nehme einen Unterschied wahr zwischen dem Literaturbetrieb, den ich kennengelernt habe, als ich 2009 mein Debüt veröffentlicht habe und da das erste Mal auf der Messe war und dann so Gepflogenheiten und Do's and Don'ts und so erleben konnte, durfte, musste. Und dem heutigen Literaturbetrieb oder auch speziell, wenn ich an die Preisverleihung beim Deutschen Buchpreis im Jahr 2022, da war ich ja nominiert mit meinem Roman, wenn ich daran denke, da hat sich schon was gewandelt, da ist Bewegung drin, es gibt jüngere, diversere Stimmen, Menschen sprechen zurück, wenn Kritiken unfair sind oder so. Also ich würde sagen, da ist auf jeden Fall Bewegung drin. Das wäre so ein erster positiver Aufhänger von mir.
Ich kann dem, glaube ich, erstmal nur zustimmen, weil ich selber auch was diese Literaturwelt betrifft, auch sehr, sehr neu bin. Deshalb, ich kenne quasi auch nur die Literaturwelt seit 2023 oder 22 vielleicht. Das heißt, ich nehme genau das, was du sagtest, Daniela, auch diese Bewegung zumindest wahr. Und beziehungsweise ich bin in diesen Literaturbetrieb gekommen in einer Zeit, in der es viel Bewegung gab. Und natürlich hat das auch viel damit zu tun, dass ich mich mit meinem Schreiben und meiner Person auch zu gewissen Themen auch dezidiert positioniere. Das heißt, ich habe vielleicht auch versucht, immer auch so einen Blick darauf zu haben, was passiert hier eigentlich, welche Machtungleichheiten passieren hier. Aber genau, ich würde total gerne wissen, wie das vor 10, 15 Jahren war, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein Zustand war, der nicht so wirklich zum Verweilen und zum Entspannen eingeladen hat, würde ich mal jetzt einfach mal in den Raum stellen.
Ja, das beschreibst du schön. Also nicht richtig zum Verweilen, ich nehme das Stichwort mal auf. Ich erinnere mich an diese erste Messe, Und da war ich gerade schwanger mit meinem ersten Kind und man hat es eigentlich noch nicht so richtig gesehen, aber so ein bisschen schon, und das irgendwie wussten das dann auch Menschen. Und die Reaktion von unterschiedlichsten Menschen darauf war so, naja, gut, okay. Also Subtext, was willst du denn dann eigentlich hier? Oder wie stellst du dir das denn vor mit Schreiben und Familie haben und so? Also diese Überschrift, die so unausgesprochen ganz, ganz lange über der Kunstlandschaft generell stand, nämlich Books or Babies, ne? Also da musst du dich jetzt schon mal entscheiden, so, oder wie willst du das denn vereinbaren? Das hat mich damals ganz schön verunsichert, muss ich sagen. Interessanterweise habe ich mir bei also sämtliche Verlage, die ich bisher hatte, und ich hoffe jetzt, dass Kiwi der Verlag ist, in dem ich alt werden darf, wie man so schön sagt, aber das waren alles Verlage mit Verlegerinnen. Also der Berlin Verlag, in dem ich debütiert habe, der war damals in der Hand von Elisabeth Ruge. Dann bin ich nach dem dritten Buch gewechselt zu Hoffmann und Campe. Das hatte damals Die Leitung hatte damals Birgit Schmitz inne. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Ich habe intuitiv immer, immer nach Verlegerinnen gesucht. Das ist mir so in der Vorbereitung auf den Podcast ist mir das so aufgefallen. Genau, weil damit ein gewisses Machtgefälle von vornherein, also auf der Ebene von vornherein, ausgehebelt war oder nicht zur Debatte stand.
Hat das auch so ein bisschen euer Lesen beeinflusst? Also achtet ihr vielleicht mehr darauf, was ich persönlich immer mache, ist, ich achte immer darauf, dass ich mehr Frauen lese, oder wenn es ein Buch ist von einem Mann und vor allem noch von einem vielleicht weißen Heteromann, dann muss das mich schon richtig krass überzeugen, damit ich es überhaupt anfange zu lesen. Und ich achte schon sehr darauf, was ich lese und was ich so konsumiere. Ist das bei euch auch so? Hat sich da irgendwas verändert oder ist es bei euch komplett egal?
Würde jetzt wahrscheinlich lügen, wenn ich sagen würde, ich habe immer schon drauf geachtet. Also ich glaube, ich bin auch sehr stark damit sozialisiert worden, die Bücher zu konsumieren, die mein Vater bei uns im sogenannten Kulturkeller hatte. Das heißt, ich habe sehr viel Nazım Hikmet gelesen, Yaşar Kemal gelesen, wenig Ayşe Kulin zum Beispiel, also viel türkischsprachige Literatur. Ich glaube, als ich dann irgendwann in diese Welt reingerutscht bin, das war auch diese Zeit, als Stockhardt von Barres Buch als sogenannter Schlüsselroman bezeichnet wurde. Es gab diverse Bücher. Ich weiß gar nicht, nennen wir hier Leute? Oder, also, ich meine, wir werden schon heute auch ein bisschen kritisch, Fragezeichen sein. Aber auf jeden Fall bin ich in diese Welt gerutscht. Da gab es diese Enthüllung und es gab diese verschiedenen Podcasts zu den Themen. Und ich habe aber gemerkt, dass ich, gab drei Bücher bei mir, die mir in meinem Prozess des Buches, beziehungsweise im Prozess des Sprache finden und auch diesen literarischen Ton zu finden, mich beeinflusst haben. Das war dann eher eine Sache von, also Melih Kirak, Frau sein, Olga Gasnovas, der Russ ist einer, der Birken liebt. Und was mich bis heute so sehr stark beschäftigt hat, immer noch, ist Vater und ich von Dilek Güngör. Also hätte ich, glaube ich, diese Bücher nicht gelesen, gäbe es mein Buch nicht. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich ganz automatisch nur noch ne, Literatur von weiblich gelesenen Personen lese. Aber es hat sich auf jeden Fall was verändert, weil es auch für mich überhaupt erstmal dieser Einblick in, es gibt verschiedene Bücher, es gibt unterschiedliche Perspektiven, es gibt unterschiedliche Haltungen auch in den Büchern. Aber ich würde lügen, wenn es so gewesen sein. Aber ich versuche mehr darauf zu achten. Und Linnen Hirse natürlich auch. Also ich bin auch großer Fan von Linnen Hirse, Shoutout. Ohne diese Personen gäbe es meine Sprache nicht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen plakativ, aber für mich ist es tatsächlich so.
Wenn ich kurz darauf antworten darf, ich glaube, also für mich klingt es gar nicht plakativ, weil ich finde das total schön und wichtig zu sagen, ohne diesen und jenen, tja, diese und jene Autorin gäbe es meine Texte nicht oder würde ich nicht so schreiben, wie ich schreibe, ne? Also wir brauchen, glaube ich, diese Vorbilder, die berühmten. Und ja, auch da würde ich sagen, ich komme aus einer Zeit, in der so, ich bin mit einem ganz, ganz klassischen Schulkanon aufgewachsen. Da gab es in den, wen gab es? Da gab es vielleicht Ingeborg Bachmann ein wenig, ein ganz klein wenig Ilse Eichinger, irgendwann noch einen Gabriele Woman-Text und das war's so. Und ich habe schon intuitiv immer nach AutorInnen gesucht und habe auch hatte das Glück, dass ich in der Hälfte des Studiums nach England gegangen bin und da war der Feminismus in der Literatur weiter. Also da wurden im Studium, da wurden so tolle Menschen gelesen wie Jeanette Winterson oder so. Sie ist hierzulande gar nicht so bekannt. Und das waren Bücher, das waren Formen, das waren Themen, die waren mir bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht begegnet in der Form. Und ich glaube, ich habe auch immer nach Traditionen gesucht. Ich hatte das Glück, meine Tante hat mir Sylvia Plath sehr früh geschenkt mit 16. Dann hat irgendjemand mal Simone de Beauvoir mitgebracht. Dann habe ich da das Gesamtwerk gelesen. So. Und das waren aber so Inseln. Ich konnte so lange Zeit so eine Tradition nicht richtig für mich aufspannen. Und ich hatte die große Freude, letzte Woche die Buchpremiere von Nicole Seiferts zweitem Buch »Einige Herren sagten etwas« dazu moderieren zu dürfen. Das ist die Geschichte der Frauen der Gruppe 47. Und das ist zum Beispiel ein komplett unerzähltes Kapitel der deutschen Literaturgeschichte. Und das ist super wichtig, diese historische Arbeit zu machen und auch zu schauen, wen gab es da alles, wer wurde einfach nicht mehr neu aufgelegt, wer wurde runtergeschrieben, rauserzählt. Und diese, ich würde sagen, ich habe meine ganze Lesebiografie hindurch, habe ich die Lücken gelesen und habe hatte meine Spürnase eingeschaltet, habe Tipps von FreundInnen gekriegt und dann hat sich das so verdichtet und ist auch vor allem in den letzten 5, 6 Jahren, würde ich sagen, sind so viele tolle Texte international auch zu feministischen Stoffen, zu Körper, zu Mutterschaft erschienen. Da, also so seit 5, 6 Jahren, würde ich sagen, steht meine Bibliothek auf ganz, ganz anderen Füßen. Und ich habe auch alle ärgerlichen alten weißen Männer, sorry for that, ich habe sie einfach rausgetragen. Ich habe sie aussortiert. Die sind nicht mehr hier. Sehr, sehr gut.
Ich finde es total spannend, was du sagst, Daniela, weil ich nehme das so wahr, dass es bei dir auch, also du hast so einen Prozess beobachtet und jetzt steht, finde ich auch eine schöne Formulierung, dass deine Bibliothek so ein bisschen auch auf anderen Füßen steht und ich bin zum Beispiel aber so auch aus so einer Nichtwissenheit, auch Unsicherheit in dem Bewegen in dieser Welt, quasi in so eine Welt reingeworfen worden, wo ich extrem viel, ne, Potenzial für VorbilderInnen habe, extrem viel, in Anführungszeichen, Diversität. Also ich habe viele Menschen, an die ich mich irgendwie orientieren kann. Also ich finde es so spannend, weil ich einerseits natürlich zum Beispiel auch an meinen eigenen Lücken ganz generell, weil natürlich dieses Nichtsehen, ich glaube, ich hatte nämlich auch gesehen, dass du das moderiert hast, dann habe ich natürlich, also ich kannte das Buch von Nicole Seifert, das Frauenliteraturbuch, und da gab es, glaube ich, ein Zitat, das mir, ich habe mich natürlich so ein bisschen vorbereitet, ist jetzt nicht so, als ob ich das so aus dem FF kann, aber sie hatte, glaube ich, in dem Buch gesagt, dass es, wenn es darum geht, Literatur von Frauen zu betrachten, das ist ein quote-unquote Akt des Unterlassens, des Ignorierens, der in jedem Fall eine Nichtwürdigung darstellt, Zitat Ende. Und da habe ich mich gefragt, so habe ich das, also gab es das bei mir auch? Das gab es auf jeden Fall. Also ich merke das zum Beispiel auch, dass ich dann manchmal auch gedacht habe, okay, zum Beispiel so ein Buch wie Dinçer Gücertay, der auch so eine sehr spezifische Sprache hat, stellt ja gewissermaßen, und ich glaube, da kommen wir sicher später auch nochmal dazu, ein Buch auch mit einer gewissen Haltung, aber natürlich auch, wie jedes Buch, kann man das irgendwie besprechen, auch nicht besprechen, aber ich merke, ich habe sehr viel mehr Orientierungsrahmen, an die ich mich binden kann, und gleichzeitig merke ich aber auch, ich habe absolut null bis gar keine Ahnung von, was heißt eigentlich Literatur, was bedeutet das eigentlich auch, weil ich diesen Begriff dieser Frauenliteratur mit sehr viel anderen Dingen verbinde. Und ich weiß nicht, ob ihr Globus kennt, diesen Laden, diese Kette an diesen Globus, bester Laden. Und die haben halt immer noch so ein Regal mit Frauenliteratur. Und das dann denke ich mir so, lol, auf jeden Fall. Ich gehe später noch dahin, esse ein halbes Hähnchen mit Pommes. Ich kann dir gerne ein Foto schicken oder auch nicht. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also ich finde schön, dass wir uns jetzt quasi in diesem Moment begegnen und ich von dir lernen kann und wir voneinander. Erzähl mir mehr, Daniela. Ich will dir zuhören.
Ja, Globus ist auch so ein lustiges Stichwort, weil da sind wir eigentlich bei einer sehr interessanten Verschränkung. Frauenliteratur ist ja so eine Art, also es ist auf jeden Fall die Abwertung, das ist klar, die ist unüberhörbar. Und dieses Zweitklassige, das da so mitschwingt, das wird interessanterweise ja auch oft für sehr klar erkennbar oder sich als autobiografisch zu erkennen gebende Texte so angelegt. Das habe ich, ist gar nicht meine These, sondern das habe ich bei dem, unserem tollen Kollegen Paul Brodowski gelesen. Der hat mir einen Text geschickt, der ist noch nicht veröffentlicht, über die Autofiktion. Und er sagt, naja, genau, da tun die KritikerInnen bisweilen so, als ob das irgendwie leicht wäre oder irgendwie minderwertig, so wenn man dicht am eigenen Leben entlang schreibt. Und ich glaube, in der Frauenliteratur, da verschränken sich teilweise auch die Kategorien Gender und Class, habe ich den Eindruck, ne? Das ist so, genau. Und oftmals ist es, weil du Dilek auch genannt hattest gerade, Dilek hat das, glaube ich, auch in den frühen Jahren erlebt, dass das dann irgendwie als so einfach irgendwie abgetan wurde, ne? Weil sie ja sehr bewusst in einer sehr, 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 sehr klaren und sehr, sehr, also einfachen, im ganz anspruchsvollen Sinne Sprache schreibt. Und das ist ja, genau, das ist eine Entscheidung, das ist eine Setzung. Wenn wir das mit hinüber ins schicke Frankreich schauen, können wir das so schön auch legitimieren und sagen, ja, Annie Ernaux schreibt ja diese berühmte, wie nennt sie das, diese Écriture plate, so, also so eine ganz, ganz, ganz reduzierte Sprache, und wenn die Nobelpreisträgerin das darf, dann dürfen das auch andere. Das ist irgendwie auch immer so, ja, das sind irgendwie auch so seltsame Manöver, finde ich, die man so beobachten kann. Und ich finde, deshalb gehört eigentlich, wenn wir über Sexismus reden, gehört eigentlich dieser, da gehört eigentlich der ganze Herrschaftsknoten, ist so ein schöner Ausdruck von Frigga Haug, einer tollen Soziologin, dieser ganze Herrschaftsknoten gehört auf den Tisch, weil Class, Gender, Race da teilweise so verwickelt und verwirrt sind in der Rezeption, ne? Nicht in dem, was AutorInnen tun. Das ist, das finde ich manchmal richtig kompliziert. Und es ist aber wichtig, glaube ich, dass sich das klar zu machen, wie sich das auch gegenseitig bedingt, ne? Also wer versucht, also und von welchem Maßstab aus wir eigentlich beurteilen. So, also ich glaube, da spukt bisweilen immer noch ganz gehörig dieses weiße, bourgeoise Genie. Das ist so mein Eindruck, dass das irgendwo, und ich würde mich auch gar nicht rausnehmen oder so, damit bin ich auch aufgewachsen. Ne? Das ist so ein liebevoller Exorzismus, den ich betreibe. So, ich versuche das so Stück für Stück zu überschreiben. Ja.
Du hast gerade so schön gesagt, da spukt es, Daniela. Wer spukt denn eigentlich, also wer legt denn eigentlich diese Kategorien fest, würdet ihr sagen? Weil alles, was ihr genannt habt, das sind auch alles Sachen, die würde ich sofort unterstreichen, die sich so, es gibt sogar, weil gerade über die Frauenliteratur gesprochen wurde, auch Bibliotheken teilweise in Universitäten haben kleine Ecken immer noch für dieses Fräuleinwunder zum Beispiel, das ja mal in den 90ern ein Thema war im Feuilleton. Ist es das Feuilleton? Sind es einzelne Leute, die das bewerten? Wer ist da eigentlich Stimmgeber oder Geberin?
Ich habe keine endgültige Antwort, aber ich glaube, das ist die berühmte Struktur, es sind Strukturen, die sich so verfestigt haben. Nicole Seifert zeigt das sehr schön in ihrem ersten Buch. Also das fängt in der Schule an mit dem Kanon, dann geht es darum, wie wird etwas rezipiert oder eben gar nicht rezipiert. Was steht in Bibliotheken, was rutscht nach vorne auf dem Büchertisch. Die Verlage haben sich ja auch sehr gewandelt, würde ich sagen. Also dieses Frauenzählen, das jetzt alljährlich stattfindet, das ja auch so ein Hilfsmittel ist, um das einfach im Blick zu behalten. Ich glaube, das ist zumindest proportional hat sich das schon deutlich geändert. Es werden immer noch sehr viel Männer besprochen im Vergleich zu Frauen oder non-binären Menschen, so. Und das ist aber das, ich glaube, da ist Bewegung drin. Und ich glaube, eine sehr mächtige Ebene ist tatsächlich unsere Sozialisation, ne? Also was bringen wir mit? Und auch was bringen wir eigentlich mit an Vorlieben, an Lieblingsbüchern, an Lektüren? Und trauen uns aber gar nicht zu sagen, dass wir das lieben oder so, weil wir denken, es ist nichts wert, so. Also bei mir ist das lange Zeit zum Beispiel dachte ich, naja, also ich hatte vor, ein Buch über meine Mutter, eine Mutter zu schreiben, und die war eben Hausfrau und Mutter und hatte so eine, also hatte eine Erwerbsarbeit, aber keine große. Und ich dachte halt lange Zeit, ist das denn ein literaturwürdiger Stoff? Ist das, also wo gibt es das denn? Wo habe ich das schon mal gelesen oder hat das schon mal jemand erzählt oder so? Und ich glaube, es ist halt schon leichter, wenn da andere Menschen um einen herum sind, gemochte, geliebte, geschätzte KollegInnen, mit denen man sich auch während man schreibt austauscht. Also das finde ich auch, ist eine ganz, ganz entscheidende Ebene, dass wir, glaube ich, viel, viel dialogischer, vernetzter arbeiten inzwischen. Das ist so mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen würdet, aber das ist weniger dieses Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin Ding ist. Wisst ihr? Das, also, weil ich glaube, das geht in der Produktion schon los oder in der Frage, welcher Stoff, welche Form. So, und wie geht das zusammen?
Ich kann zumindest, also ich kann nur beipflichten, und ich habe zumindest auch das Gefühl, dass ich, wie gesagt, in so eine, du sagtest auch, die berühmte Struktur gekommen bin, in die ich mich sehr schnell entscheiden musste, also, weil ich auch den Literaturbetrieb natürlich, auch wenn viel über Solidarität gesprochen wird, es auch ein gegenseitiges Freuen gibt, aber natürlich auch, und ich meine, da kennst du dich besser aus, Daniela, es ist natürlich auch ein sehr enger Raum, in dem man sich befindet als schreibende Person in Deutschland. Ich hatte mal so eine Zahl im Kopf, ich weiß gar nicht, ob die stimmt, aber ich glaube, dass es nur so 70.000 bis 75.000 Bücher pro Jahr verlegt werden in Deutschland. So, und dann muss man sich irgendwie gucken, okay, wer passiert da? Und dann, ne, aus meiner Positionierung heraus, gibt es ja sowieso auch wenige People of Color so. In dem Moment merke ich schon auch, es gibt vielleicht immer mehr solidarische Räume. Also ich denke zum Beispiel auch, bei mir war das so, ich hatte Madeleine Reimer hatte mein Buch quasi eingekauft, und ich wusste genau, boah, da sieht mich eine Person, und ich hätte mich irgendwie total, ich habe mich darin ertappt zu merken, okay, ich hätte gar nicht auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten wollen, weil die, also es ein Gesehen gab, also von meinem Schreiben, das ich woanders gar nicht gesehen habe. Das heißt, ich merke schon, dass es solidarische Räume gibt. Ich merke aber auch, dass selbst diese solidarischen Räume, das ist meine persönliche Erfahrung, manchmal auch hinter verschlossenen Türen trotzdem auch arbeiten. Das ist jetzt kein einladendes Komm in unseren Club. Ich musste gerade irgendwie auch an Marcel Reich-Ranitzky denken, weil du auch sagtest dann jeder so, ich bin natürlich auch mit diesem Kanon aufgewachsen. Mein Lieblingsbuch war früher zum Beispiel Effi Briest von Fontane. Und ich wollte auch immer fünf Seiten Gärten beschreiben können wie Fontane. Das war mein großer Traum. Aber bin dann irgendwann auch in so Strukturen kommen, wo ich dann gemerkt habe, es gibt zum, also ne, ich, wo, Christian Dittloff, du hast eben auch darüber gesprochen, auch Paul Brodowski, mit denen ich jetzt irgendwie auch befreundet bin, wir uns irgendwie solidarisch die Hände reichen, so nehme ich das wahr, und auch viele andere Freundinnen, aber ich merke schon, es gibt natürlich auch immer noch sehr viel Ellbogen, und dann sitzt man natürlich, also ne, und dann sitzt man als männlich gelesene Person und profitiert natürlich von denen, was du auch sagtest, den krassen Machtungleichheiten, von wer wird verlegt, wer wird ausgezeichnet, wer kriegt überhaupt Raum auch in der Literaturkritik so. Und ich, bei Marcel Reich-Ranitzky denke ich immer so, es gab da eine Person, die so sehr, sehr dominant war, wenn es um Literatur geht. Und natürlich kann ich mir vorstellen, hat Marcel Reich-Ranitzky auch dazu beigetragen, dass dieses, was du auch meintest, dass Literatur in so bestimmten Räumen stattfindet, auf bestimmten Stühlen stattfindet. Und es gibt diesen Writer's Thursday, vielleicht kennt ihr, genau. Und als ich das erste Mal, danke Lynn, dass ich dabei sein durfte, als Plusworn von Lynn Hirse dabei sein durfte, dann dachte ich mir so, is that how we want to do literature? So über dem Borchardt? So, es ist, also, das hat mich daran erinnert, es gab ja auch diese Männerclubs in den 20ern, also so, also diese Borchardt-Sache, das hat mich so sehr an längst vergangene Zeiten erinnert, to be fair.
Ja, das ist, also Club ist ein gutes Stichwort. Du hast total recht. Also das operiert das ganze Literaturbetriebssystem. Das hat immer noch seine Ein- und Ausschlüsse. Ganz klar, also jetzt banal beginnt das bei der Frage, für welche Party habe ich eine Einladung auf der Buchmesse oder sowas. Es beginnt aber meistens noch viel früher, und es ist keine unentscheidende Stelle, die habe ich vergessen vorhin in meiner Aufzählung, das sind die Literaturinstitute, also die Ausbildungsstätten, ne? Wer wird überhaupt aufgenommen und auch da, wie ist das Standing dann am jeweiligen Institut? Auch die Institute haben sich sehr gewandelt. Da gibt es mit Annette Pehnt in Hildesheim und Ulrike Dresner und Kerstin Preiwus auch in Leipzig, da gibt es ja ganz tolle, ganz formal und inhaltlich super, super spannend arbeitende Kolleginnen. Und die haben diese beiden Häuser und Orte, glaube ich, sehr, sehr verändert durch ihr Schaffen, durch ihr Sein, durch ihre Art zu sprechen und zu denken. Und genau, dieses Ein- und Ausschlussprinzip, das ist sozusagen, das ist ja genauso gewünscht und gewollt und gedacht. Also dieser Mechanismus der feinen Unterschiede, den uns Bourdieu so schön beschrieben hat, der, um den geht es. Also die Distinktion, ne? Sozusagen, wer welches Buch macht in welcher Saison den Unterschied. Und dann ist noch die Frage, spielt das Publikum mit oder die Kritik oder nur eins von beiden? Und was bedeutet das dann für die Rezeption? Ich merke immer nur so bei all diesen Mechanismen, die uns ja in eine künstliche Konkurrenz zueinander versetzen, weil ich behaupte, alle Menschen, die schreiben, haben irgendwie erstmal ein Wohlwollen allen anderen Menschen gegenüber, die auch schreiben. Also es gibt ja so dieses, also es ist ja schon eine etwas seltsame Tätigkeit oder ein seltsames in der Welt sein. Genau, das unterstelle ich jetzt einfach mal. Da sind ja nicht sofort die Ellbogen ausgefahren oder es gibt oder der Abgleich ist nicht sofort da oder so. Das wird schon sehr stark gemacht von außen. Ich weiß gar nicht, ob man sich einen Betrieb vorstellen könnte, da komme ich an meine Grenzen, muss ich gestehen, der dieses Spiel der Distinktionen nicht braucht. Ne? Das ist ja das Marktprinzip. Also wer setzt sich durch? Und das ist von so vielen Faktoren abhängig. Also von, ja, wer war im Vorjahr auf der großen Bühne, von was ist gerade Mode, und Mode meine ich überhaupt nicht abfällig, oder was ist gerade eine Strömung, wer sitzt in welcher Jury, wer kann mit welcher Form etwas anfangen, gibt es totale Aversionen gegen bestimmte Stoffe, gegen einen bestimmten Typus von AutorInnen. So, und da, welche politische Haltung habe ich inne? Also das ist so, so komplex, und ich finde es interessant, dass so wenig davon offengelegt wird. So in den allerwenigsten Fällen sagt ja mal jemand in einer Kritik auch nur ich. Also das ist, glaube ich, bis heute tut man das nicht so. Das ist irgendwie kein, oder die allerwenigsten geben sich als Subjekt erkennen, wenn sie ein Buch besprechen, und noch viel weniger werden die Kriterien klar benannt, nach denen Texte bewertet oder eingeordnet werden. Und ich finde, dass ich, also wann immer mir so etwas begegnet, was auch so nur ansatzweise etwas davon hat, dass ein Kritiker, eine Kritikerin das, also sich selbst mit reinnimmt, dazu gehört ja großer Mut, ne? Also das ist, genau, also sozusagen, und wenn jemand diese Hülle fallen lässt, so, dann wird's eigentlich interessant. Also wenn man mich fragt, was würdest du dir wünschen, dann würde ich mir Rezensionen ausschließlich in der Ich-Perspektive vorstellen. Nein, wünschen, richtig.
Ich finde, das ist so eine schöne Formulierung. Das könnten wir direkt als Zitatkachel vorbereiten. Ich kann damit voll viel anfangen. Ich muss vielleicht auch ehrlich gestehen, ich weiß bis heute nicht, was eine Kritik ausmacht, was der Unterschied zwischen einer Besprechung und einer Kritik ist, zum Beispiel. Aber ich habe zum Beispiel aber auch die Erfahrung gemacht, dass gerade bei Besprechungen, zum Beispiel, ich habe gar nicht, also ich habe, glaube ich, eine Kritik oder Besprechung für mein Buch bekommen, und der Rest waren tatsächlich so Dynamiken, die vor allem darauf abzielten, Wer bist du in deinem Buch? Was machst du in deinem Buch? Was ist daran überhaupt wahr? Und ich glaube, kann mir vorstellen, Daniela, dass du ähnliche Fragen gestellt bekommen hast. Ich hatte nämlich auch mal, das habe ich dir, glaube ich, auch gesagt, dass ich einmal in Wien von der Lesung auch deinen Podcast, also einen Podcast gehört habe, wo du auch dabei bist, wo es auch um diese Fragen nach, ich glaube, es war ein Deutschlandfunk-Podcast, gehört habe, wo es auch um die Fragen, was heißt eigentlich autofiktionales Schreiben? Weil gerade wenn es um Autofiktionalität geht, habe ich immer auch es so ein bisschen ambivalent wahrgenommen. Ich habe zum Beispiel zu der Zeit auch extrem viel Édouard Louis gelesen, so, weil es irgendwie abgeholt hat. Ich habe da irgendeine politische Haltung drin gesehen. Aber ich habe dann zum Beispiel automatisch in dem Moment so sehr stark meine Augen dafür verschlossen, was auch zum Beispiel Annie Ernaux habe ich gar nicht gelesen in dem Prozess. Und es wäre eigentlich naheliegend gewesen, aber ich dachte mir so, I don't know, was ich hatte irgendwie Bock auf Édouard Louis. Aber ich merke, dass ich immer noch ein großes Unwissen darin habe, welche zum Beispiel auch Wirkmacht solche Besprechungen oder Kritiken haben und zum Beispiel auch, was du auch sagtest, also ne, auf welche Party geht man, mit wem chillt man auf dieser Party, wann ist man zum Beispiel in der FAZ mit irgendwelchen Leuten cool oder so, also ich weiß nicht, welche Rolle diese FAZ spielt, aber ich nehme auch die FAZ auch als einen Raum wahr, der jetzt sicher nicht diskriminierungsfrei ist, aber wie du schon sagtest, ich glaube, diese Dynamiken sind ja so lange strukturell verankert, dass natürlich auch spannend natürlich zu beobachten ist, dass in den letzten 5, 6 Jahren viel passiert, aber auch da, und ich glaube, das ist natürlich spannend, ich glaube, wir müssen natürlich auch an der Stelle über Oh Boy reden, über die Anthologie von Oh Boy, dass man sich dann in so einem Moment darin gewähnt hat, jetzt könnte man auch alles machen, aber man hat, und man könnte so kosmetisch was an Männlichkeit beschreiben oder auch verändern, aber ohne darin irgendeine Form von genuiner solidarischer Praxis zu sehen. Und ich glaube, da fängt es dann, glaube ich, auch, wie du schon sagst, eigentlich auch an, spannend zu werden. Also auch, was heißt eigentlich, sich selbst zu positionieren als schreibende Person im Kontext dieser riesen Literaturwelt. Aber Oh Boy hat unter anderem gezeigt, dass es dass so an den Basics, glaube ich, gehakt hat. So, nämlich zu sagen, da gibt es eine Person, die will nicht, dass du die Erfahrung zum Thema machst, aber es wurde trotzdem darüber hinweggesetzt, weil ein Verlag, weil die involvierten Personen davon profitiert haben. Und dann spielt, wie du schon sagst, so eine kapitalistische Logik in dieser doch natürlich sehr kompetitiven Literaturwelt eine starke Rolle. Und dann fragen wir uns halt so, was ist uns wichtiger? So das Wohlbefinden und der Respekt und ja, Menschenrechte oder einfach Geld? Und da gab es, glaube ich, in der Vergangenheit oftmals die Entscheidung for the money and less for the human rights.
Ja, das hatten wir in unserer letzten Folge, in der Geldfolge auch schon angeschnitten, dass Bücher ja immer noch Produkte sind, die man verkaufen will hauptsächlich. Und Manuskripte, das nennt man ja dann eingekauft werden, obwohl das ja irgendwie so ein auch Kunst ist und das sich dann irgendwie ein bisschen komisch anhört, finde ich immer, wenn die sagen, wir kaufen euer Manuskript oder so. Aber ja, bei Oh Boy kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich nicht irgendwie Teil davon war. Aber auf jeden Fall, Anne, was du sagst, stimmt auf jeden Fall, denen war das wichtiger. Also da waren anscheinend auch Leute im Verlag und das ist ja auch immer so das Problem, dass im Verlag Leute sitzen, die sich mit den Debatten entweder nicht auskennen oder denken, dass sie nicht davon betroffen wären und dann einfach im Verlag anscheinend gar nicht darüber diskutieren, ob man das jetzt publishen sollte oder nicht, ob man diesen einen Text jetzt nehmen sollte oder lieber nicht oder ob sie selber diese Person vielleicht mal anfragen, ob das okay ist, das zu veröffentlichen. Das war denen anscheinend wirklich komplett egal.
Ja, ich würde vielleicht noch etwas ergänzen wollen. Ich weiß, ich sozusagen die Hintergründe, die kenne ich, darüber weiß ich wirklich gar nichts. Ich fand nur fast schon tragisch, ja, an diesem Oh Boy-Fall, also in erster Linie war das schrecklich für die betroffene Person. Das ist sozusagen, ne, also tragisch, wenn ich tragisch sage, ist das auf einer Diskursebene zu verstehen. Und weil kurz zuvor ja eben auch diese Riesendebatte um Stuckrad Barres Buch sehr viel Raum und Platz eingenommen hat und auch die Frage, wer darf was erzählen, wer darf was kapitalisieren, wem gehört welche Geschichte, ne? Und das sind ganz, 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 ganz wichtige Fragen. Und trotzdem haben diese beiden Bücher die anderen Bücher zu Männlichkeit, also, und da müssen wir, können wir vielleicht auch nochmal auf einen Podcast verweisen, da kann man, das, dieses Gespräch kann man nachhören aus dem Literaturhaus Frankfurt, mit dir und Christian Paul. Und ich dachte, das sind so wichtig, also diese drei Bücher, die sind so wichtig und es geht, der Feminismus wird nicht vorankommen ohne ja, Männlichkeitsforschung und ohne Geschichten von Männern über Männer. Und das ist so elementar. Und gerade diese beiden Texte, diese drei Texte, die sind sozusagen ein bisschen was davon, von ihrer Kraft wurde ihnen genommen, so kam es mir vor. Ich weiß nicht, was du darüber sagen würdest, ob dir das von innen heraus auch so ging, aber das ist eigentlich, das fand ich echt gemein, das fand ich unfair. Ne? Und das ist sozusagen, das hat ja niemand in der Hand. Also man weiß nicht, in welchem Programm, bei welchem Verlag taucht jetzt gerade irgendwie der absolute, das Mega-UFO auf wie Stuttgart Barre und landet und überstrahlt sozusagen erstmal alle Titelseiten und sprengt alle Feuilletons. Und das weiß man nie und das ist so gemein, finde ich, wenn sowas so gleichzeitig.
Da kann ich direkt gerne einsteigen. Also ich habe natürlich die Debatten mitbekommen und ich glaube, für mich war es insofern natürlich spannend, weil ich eher aus einer journalistischen Perspektive in so ein literarisches Schreiben gekommen bin und immer noch so ein bisschen stark damit hadere, was heißt eigentlich ein Buch über Männlichkeit zu schreiben? Also was heißt eigentlich in einem literarischen Text solidarische Praxis einzufordern? Es gibt ein Buch von Professor Toni Tholen, der auch ein Buch auch über Männlichkeit in Literatur geschrieben hat. Und was mir dann immer so im Nachhinein auch so ein bisschen bewusst wurde, natürlich wird Männlichkeit, er sagt auf Seite 39 in seinem Buch, Männlichkeit wird in literarischen Texten natürlich konfiguriert. Das heißt auch, also man würde sich immer einbilden, dass Männlichkeit auch direkt einfach abgebildet wird, auch im Text, aber sie wird natürlich auch ästhetisch narrativ inszeniert. Das heißt auch, da muss ich mich natürlich sehr selbstkritisch in diese Debatte, also ich bin natürlich voll deiner Meinung, ich sehe... Und ich habe natürlich auch gesehen, und bei Oh Boy gab es jetzt auch wirklich gute Texte. Ne? Das will ich gar nicht als Gesamtwerk in so Misskredit bringen. Es sind mutige Schritte. Ich glaube auch, dass natürlich die Literatur so eine Kraft entfalten kann, über diese Dinge zu sprechen. Ich muss mich aber trotzdem natürlich auch der Kritik, weil es gab, glaube ich, auch eine Kritik im Neuen Deutschland, auch zum Beispiel auch an und neben unseren drei Büchern, wo aus einer berechtigten Perspektive heraus, wo es darum ging, dass es im Prinzip so an den ganzen Strukturen, an dieser berühmten Struktur ja auch nichts ändert. Und das kann man, das sehe ich auch aus der Perspektive. Ich sehe aber auch, dass natürlich, also mein Gefühl war, weil ich natürlich auch viel auf der politischen Ebene dazu mache, das war auch so ein, ich würde fast sagen, so ein männlich sozialisierter Überschuss und Überschwang, dass man dachte, ach, jetzt kann man auf jeden Fall auch mal sehr viele Bücher zur Männlichkeit schreiben und man wähnte sich in so einer Selbstsicherheit, alles auch tun zu können, weil alle irgendwie alles auch verzeihen würden, in Anführungszeichen. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir natürlich absolut nicht. Ich hätte mir zum Beispiel auch gewünscht, ich glaube auch das Buch von Christian Dittloff und Paul Wodowski, dass wir schreiben natürlich sehr unterschiedlich und es sind auch unterschiedliche Zugänge und auch unterschiedliche Steine, an denen wir uns so ein bisschen abmeißeln. Ich glaube trotzdem, zumindest ist das so die Reaktion auf mein Buch gewesen. Es gibt einen sehr großen Bedarf, diese Dinge, also zumindest über die diskursive Auseinandersetzung mit Männlichkeit einen Zugang zu diesem großen, zu der großen utopischen Welt des Feminismus zu finden. Und das heißt aber auch, und das zeigt natürlich auch eine wissenschaftliche Studien, dass natürlich viele junge Männer zum Beispiel gerade sehr verunsichert sind und auch aus dieser Lücke heraus sich radikalen Positionen begeben. Es gab zum Beispiel auch ein Buch, oh, ich kann jetzt keinen Namen nennen, fuck, aber es gab natürlich auch andere Bücher, also Stuttgart Barre war ja eines der Bücher, das so im Kontext Männlichkeit veröffentlicht ist letztes Jahr, es war auch in einem Publikumsverlag, wo die Diskussion dann in eine ganz andere Richtung ging. Da gab es auch mal ein Deutschlandfunk-Interview, wo wir dachten, ah, okay, da versuchen sich auch Leute, die vielleicht eher aus so konservativen Kontexten dazu was machen und mal einsehen, Männlichkeit schadet auch ihnen. Aber wir waren uns natürlich auch darüber im Klaren, dass dieser gesellschaftliche Backlash, was feministische Errungenschaften angeht, natürlich auch keinen Halt macht, auch von so einer Literaturbubble, und die Leute dann auch anfangen zu sagen, ja, aber wir müssen auch über das und das reden, während über das eigentliche Problem, nämlich zum Beispiel der grassierenden Sexismus in dieser Branche, nicht ausreichend drüber gesprochen wird. Also ich weiß das zu schätzen, ich bin aber immer noch sehr kritisch darüber, weil ich weiß, ich will mir jetzt auch als, ne, männlich sozialisierte Person, als Cis-Mann nicht in diesen Raum reingehen und sagen, hey, aber mein Buch hätte mehr besprochen. Ich hatte für meine Verhältnisse extrem krassen Erfolg mit meinem Buch. Es wurde sehr gut, ich bin immer noch auf Lesungen, so, ich kann das alles gerade noch nicht fassen, aber auch das ist ja für mich dann immer so ein Eingeständnis. Wenn ich jetzt keine männlich gelesene Person wäre, weiß ich nicht, ob ich diesen Erfolg hätte. So in Anführungszeichen Erfolg. Das heißt, ich beobachte diese Bücher auch, ne, jetzt unabhängig, also Dinchel Gütschetter, das Buch hat ja auch ähnliche Fragen aufgeworfen, Dennis Uttos Buch ja auch so, und aber da kommt aber, glaube ich, spannenderweise genau das zum Tragen, was du auch sagst, nämlich, dass es natürlich manchmal auch gewisse Themen gibt, die dann auf einmal, ich glaube, in eurem vorherigen Podcast wurde es als Banane, wenn über Leute über Bananen sprechen wollen, dann gibt es natürlich auch auf jeden Fall Bücher über Bananen. So, und es gab letztes Jahr sehr viele Bücher über Bananen und dementsprechend auch über Männlichkeit, und dann es ist, wie hat das, glaube ich, Fontane mal bezeichnet? Ein sehr weites Feld. Ich wollte unbedingt Fontane zitieren, sorry.
Ja, also das mit dem sich Raum nehmen in einem, genau, und Bühnen besetzen und so, das ist sozusagen, das ist ein total heikles, auch wieder ein Feld, ein heikles Feld, kein weites Feld, ein heikles Feld. Und ich glaube, da müssen einfach alle Beteiligten irgendwie umsichtig sein. Mir sind einfach die Inhalte weggerutscht durch die Stuttgart-Barre Oh Boy-Debatte. Also das ist die Frage, wie geht das anders? Ne? Also welche, wie du schon sagtest, welche Männlichkeit wollen wir inszenieren, konfigurieren in den Texten? Was sind da Vorbilder misst, oder sollen es eher weibliche, feministische Vorbilder sein? So, braucht es das überhaupt? Also das sind ja total interessante Dinge, über die man sprechen kann. Und jetzt muss ich nochmal zurückkommen auf Nicole Seiferts Buch, Das Neue, einige Herren sagten etwas dazu. Diese geballte Misogynie, und das ist wirklich, das ist halt gerade mal 50 Jahre her, ne? Also wenn man sich das durchliest, ich habe mit so vielen Leuten schon gesprochen, die es gelesen haben, du wirfst es wirklich gegen die Wand zwischendurch und bist trotzdem total dankbar, dass das jemand recherchiert und benannt und aufgeschrieben hat. So, aber es ist wirklich eine, wie hat sie das genannt bei ihrer Premiere? Es ist eine Pyramide der Gewalt. Es reicht wirklich von ganz unverhohlenen Angeboten, sozusagen, also Gefälligkeiten, die erwartet werden, wenn man im Hause XY verlegt werden will, oder es gibt sozusagen die Männer, die dann auf einmal sich im Zimmer verstecken abends bei diesen Tagungen, die Beschreibung der Frauen, die dort gelesen haben bei diesen Treffen, bei diesen Tagungen, da kommen die Werke, werden überhaupt nicht sichtbar oder hörbar, weil permanent der Körper der Frau im Weg zu stehen scheint, und die werden so wahlweise in irgendwelche Schubladen gesteckt, vom Vamp bis zur, also entweder sie sind zu schön oder nicht schön oder was auch immer, und das ist so herzzerreißend zu sehen, welche Lebenswege, welche SchriftstellerInnenwege einfach verhindert, abgeschnitten und verunmöglicht wurden, einfach nur weil sie als Frauen gelesen wurden, weil sie Frauen waren. Und das ist, das ist, wie gesagt, noch nicht lange her. Und ich finde, es gibt auch immer, oder es gab es bis vor einiger Zeit, gab es immer wieder solche, ja, Dynamiken in den Kritiken oder so. Dann haben wir so untereinander immer gesagt, naja, jetzt ist der Boys Club, der ist wieder am Werk. Wenn zum Beispiel eine Autorin, eine wunderbare Autorin wie Karin Köhler, mit ihrem letzten Roman, sie ist ja regelrecht, vernichtet ist zu stark, aber sie ist wirklich durch die Bank nahezu systematisch schlecht besprochen worden, und aber auf eine Art und Weise mit einem Gestus, der so, so respektlos und so auf, Autorin Schweig hat das, glaube ich, Elfriede Jelinek mal genannt. So, also das ist sozusagen, da geht es eigentlich darum, dass Menschen verstummen sollen, dass sie bitte nie wieder etwas schreiben sollen. Ich finde, da gibt es einfach, es gibt Grenzen in einer Kritik. Du kannst alles kritisieren, das ist die Verabredung, aber ich finde, es wird gefährlich und das, ab einem bestimmten Punkt kann man das nicht mehr rechtfertigen mit ästhetischen Kriterien.
Ja, ich hatte jetzt vor kurzem Die Wut, die bleibt gelesen von Mareike Fallwickel und hatte ich für ein eigenes Projekt gelesen, weil ich mich mit so weiblicher Wut und Hass und so auseinandersetze gerade und ich habe dann, was ich immer gerne mache, ist mir die Rezension anzugucken, auch einfach nur so auf Amazon und auf Goodreads, nicht unbedingt jetzt im Feuilleton, weil es mich nicht unbedingt interessiert, aber was da stand über ihr Buch, fand ich dann auch sehr heftig. Also da war eine Frau, ich hatte das auch gepostet, eine Frau, die gesagt hat, ja, natürlich musst du deinem Mann beibringen, wie man den Haushalt macht. Woher soll er das denn wissen? Und ich dachte, oh mein Gott, hast du das Buch gelesen? Darum ging es doch genau, dass die Männer einfach irgendwie keine Ahnung haben von Care-Arbeit und der Körper von Frauen immer bewertet wird. Und was ist das jetzt für eine Reaktion darauf? Und was ich auch beobachtet habe, ist, wenn da mehrfach Marginalisierungen noch im Spiel sind, also wenn man jetzt eine Frau ist of color, dann, boah, dann viel Spaß mit den Rezensionen. Dann lassen die einen ja überhaupt nicht mehr, also sagen die überhaupt nichts Positives mehr und bringen eigentlich auch immer die gleichen Kommentare. Bei Ellbogen von Fatma Aydemir steht ständig, dass es total unrealistisch wäre und vor allem aber ihr Leben, das Leben am Anfang in Berlin total unrealistisch wäre, als ob die eine Ahnung hätten davon, wie türkische Familien in Deutschland leben. Und dann frage ich mich auch immer, wer diese Rezension oder in den Kritiken, die Leute, die das schreiben, woher sollen die das denn wissen? Die sind meistens weiße Menschen aus einem AkademikerInnenhaushalt, die journalistisch jetzt arbeiten und gar keinen Bezug zu dieser Welt haben und trotzdem meinen sie, etwas dazu sagen zu können. Da weiß ich immer nicht, ich kenne mich da nicht so hundertprozentig aus, aber das stört mich immer sehr, wenn ich sowas sehe. Fikri, war das bei dir auch? Also kamen da auch irgendwie so komische Kommentare wegen deinem Background? Jetzt habe ich Fikri gesagt, Arno.
Alles gut. Natürlich gab es die, und ich hatte auch an Fatma Aydemir gedacht, weil ich glaube, ein oder zwei Kritiken gab es, die gerade in dem Moment, und das passiert ja dann oft, auch, also beziehungsweise habe ich dann auch so für mich gelesen, dass natürlich gar nicht über die literarische Qualität gesprochen wird. Also der literarische Aspekt des Schreibens wird da völlig ausgeklammert und es gibt da so ein sensationalistisches Erhaschen von, kennst du überhaupt diese Lebensrealitäten? Hast du studiert? Hast du mal wie Wallraff irgendwie auch mal undercover da gelebt? Also da werden auf einmal Erwartungen in eine schreibende Person projiziert. Wer soll das leisten? Und aber es ist genau, wie du schon auch sagst, bei mehrfach marginalisierten, auch schreibenden Personen passiert das sehr häufig und natürlich gab es diese, also bei mir ist aber vielleicht auch der Unterschied, ich bin ja auch ein bisschen mit meinem Buch reingegangen, weil ich genau diese Diskurse und Debatten noch anstoßen wollte. Also ich hatte auch immer so einen diskursiven Drang, würde ich behaupten. Also ich wollte unbedingt sehr viel lesen, um mit Leuten in Schwerin und Bremerhaven über migrantisierte Männlichkeiten zu sprechen. Also es war schon auch immer mein Ziel. Das heißt, genau, aber natürlich gab es diese Dynamiken. Und vielleicht, wenn ich einmal noch kurz auf das zurückgehen darf, was du, Daniela, sagtest, auch genau zu dem neuen Buch von Nicole Seifert. Ich finde es immer spannend. Wir hatten ja eben auch über Vorbilder gesprochen. Und ich habe das Gefühl, gerade wenn wir an diese Zeit denken, wo auch diese Gruppe 47 anfing etc., wirft es ja gleichzeitig so ein sehr problematisches Licht auf diejenigen, die ja genau das auch zugelassen haben. Das sind ja große SchriftstellerInnen von Böll bis Grass etc. Also das sind ja so die standfesten deutscher Literatur und auch deutschem Selbstbewusstsein teilweise. Und dann frage ich mich so, sobald, es gibt die eine Seite, nämlich das Kritisieren und das wichtigerweise das Lesen und Erfahren von diesen Realitäten, aber gleichzeitig ne, dann stoßt es wieder auf diese berühmte Struktur, wo dann natürlich aber auch viele Männer in Schutz genommen werden. Das sind dann einfach, also sobald es dann an so ein Selbstverständnis von Deutschland ist Literaturland, Dichter und Denker, wir können unsere Bölls und unsere Grasse jetzt nicht für eine Sache, die vor 60 Jahren passiert ist, irgendwie nicht belangen. Aber genau da fängt ja genau das Problem an. Sobald wir diese Leute damit im Prinzip reinwaschen und sagen, mein Gott, ist es halt so, so nehme ich das wahr, dann wird auch keine Person ein Problem darin sehen, dass jetzt immer noch viele weiblich gelesene Personen marginalisiert werden und dann eben auch von teilweise großen Literaturkritikern dann einfach weiterhin marginalisiert werden. Es gibt ja diese Zahlen von wer wird besprochen im Sachbuchbereich, wie viel Prozent der Bücher werden von Männern besprochen, wer sind überhaupt diese Kritiker so. Und dann denken die Leute, ja, es gibt einige Literaturkritikerinnen wie Miriam C. zum Beispiel, die ich total toll finde. Aber die Leute denken, ja, weil es sie halt gibt, ne, das ist dieser Merkel-Effekt, muss ja auch in den unteren Strukturen auch total easy aussehen. Ist es aber natürlich nicht. Aber dass auf dieser falschen Wahrnehmung beruht dann auch so ein vermeintliches, es ist doch alles schon gut und richtig, wir müssen nichts mehr ändern. Und so wird dann auch auf zum Beispiel so große Literaten geblickt, obwohl die sicher sehr problematisch waren.
Ich habe auch das Gefühl, dass so dieses männliche Genie-Schöpfer-Denken, also mein Gefühl ist, es ist auch noch nicht ganz raus. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber könnt ihr gleich mal gerne sagen, dass dieses ganze Denken, dass ein Text genial ist, dass da ein Schöpfer hintersteht, so dass das langsam bröckelt, aber dass das sehr, sehr lange braucht, bis das aus dem System ist. Und da finde ich total interessant, nämlich auch, Daniela, was du vorhin gesagt hast, du wünschst dir mal Kritiken, wo irgendwie ein Ich davor steht oder so und nicht immer so Allgemeinplätze aufgemacht werden, dass auch in Gesprächen über Texten einfach so Thesen rausgehauen werden, wie Literatur sein zu hat oder dass es, also dass man vielleicht auch einfach mal zugibt, dass Literatur ja auch was subjektiv Erfahrbares ist. Also ich habe das Gefühl, dass das in der öffentlichen Debatte noch nicht so angekommen ist. Also dass es immer noch um Profilierung geht, auch selber, wenn man über Texte schreibt, was hochzuhalten sozusagen, was es mal gab, um das theoretisch aufzublasen und groß zu machen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich weiß, glaube ich, sehr genau, was du meinst. Und ich habe auch da den Eindruck, das ist, auch da hat irgendwie eine neue Zeitrechnung begonnen. Also ich habe mich dabei ertappt, dass ich seit ein paar Jahren tatsächlich doch gerne überhaupt wieder Kritiken lese und teilweise auch gerne lese, weil sie wirklich so gut sind, weil sie mir etwas über die Texte sagen, dass ich selbst nicht gesehen habe oder es schaffen, sie auf eine andere Ebene zu heben. Und das ist ja eigentlich das schönste Geschenk, dass man auch selbst bekommt, wenn man eine Kritik über das eigene Buch liest, in der sozusagen wirklich etwa, in der man sich, durch die man sich tief verstanden fühlt. Können da auch kritische Anmerkungen drin sein oder so. Ich glaube, wann immer ich den Eindruck habe, so da hat jemand wirklich tief gelesen und kommt nicht mit seinen Schablonen, Erwartungen, was auch immer, sondern hat sich wirklich eingelassen und zeigt mir, was er und den LeserInnen, was er sie darin entdeckt hat. So, das ist irgendwie, dann freue ich mich immer schon. Und Miriam C., von der wir gerade gesprochen hatten, die ich auch sehr mag und schätze, und aber auch ganz andere Stimmen, wie zum Beispiel Marie Schmidt oder Miriam Schellbach, ist jetzt leider keine Kritikerin mehr, seit sie bei Klassen ist, aber ihre Rezensionen habe ich auch immer wahnsinnig gern gelesen. Oder Shirin Sacitrawala. Also es gibt, finde ich, so einen bestimmten Typus auch von KritikerInnen. Da ist das, ich würde fast sagen, weicher. Da geht es nicht um diesen Hoheitsgestus oder so, sondern da beschäftigt sich jemand tief und eingehend mit einem Text und gibt sozusagen zu Gehör, was er gelesen hat. Und das finde ich, also das klingt jetzt so banal, aber das ist eine Menge, so, weil dazu gehört etwas, so, sich in seiner Subjektivität so preiszugeben. Und ich glaube, auch für das Publikum, und das ist nochmal ein wichtiges Stichwort, auch für das Publikum wäre das schöner, wenn Kritiken, Rezensionen so geschrieben werden, dass ich eine tiefe Idee von einem Text bekomme, aber vielleicht sogar noch Lust, den Text sogar dann auch zu lesen. Das wäre ja durchaus wünschenswert. Publikum, das will ich die ganze Zeit, das habe ich mir aufgeschrieben im Vorfeld, weil ich das so interessant finde. Ich glaube, es ist etwas sehr Deutsches, dass ich behaupte, es gibt ganz wenig Fälle überhaupt in Deutschland, in denen Bücher gleichermaßen bei Kritik und Publikum Erfolg haben. So, wenn das so ist, dann haben es die Frauen, bei denen das der Fall ist, deutlich schwerer, würde ich behaupten. Ich finde zum Beispiel, oder bei denen droht es dann doch immer wieder, dass sie in so eine bestimmte Ecke geschoben werden. Das klappt nicht ganz, zum Glück, weil die Literatur so gut ist, aber es gibt so eine Tendenz. Wer mir dazu einfällt, ist Mariana Leki, die ist sehr erfolgreich mit ihren Büchern. Die werden übersetzt, es ist verfilmt worden, vorletzte Buch. Und ich glaube, sie hat aber im Vergleich zu anderen hat sie sehr wenig Preise. Und das finde ich einfach eine interessante, oder eigentlich, ich finde das gar nicht interessant. Ich finde das ärgerlich so, dass das eine das andere auszuschließen scheint. Und ich würde auch behaupten, wenn es um nochmal auf die Autofiktion zurückzukommen oder auf das autobiografisch gefärbte Schreiben, auch da war es lange Zeit so, für Männer war das legitim. Knausgård ist ein gut Knausgård spricht man ihn, glaube ich. Hier der norwegische Autor, der sein Leben auf, ich weiß nicht, 5000, 6000 Seiten erzählt hat. Der war ein Gott und alle waren zum Niederknien begeistert. Und bei einer Autorin wie zum Beispiel Rachel Cusk, die hat viel länger gebraucht, so um überhaupt gewürdigt zu werden. Also die wurde im eigenen Land, in Schottland, UK, wurde die sehr angegriffen für diesen direkten Bezug zu ihrem Leben. Da sind zweierlei Maß.
Ja, wir werden super viel in den Shownotes verlinken dieses Mal, weil ihr beide so Reference Machines seid gerade. Da muss man auch mehr alles mal angucken, was ihr, außer die Sachen, die ich auch schon kenne. Nicole Seifert ist natürlich so die Person, die, glaube ich, alle schon kennen. Und die beiden Bücher, kommen wir jetzt nochmal zurück auf ein paar Fragen. Ihr hattet beide schon erwähnt, so Boys Club und Networking und sowas schon mal erwähnt, wie man überhaupt in den Betrieb reinkommt, geht ja wirklich nur über, also das System ist ja so mehr Networking und auf Partys gehen und mit den gleichen Leuten, also mit den richtigen Leuten sprechen.
Naja, ihr habt ja gerade auch schon beide gesagt, es gibt auch eine Form von Aufbruch oder Gegenbewegung so dazu. Vielleicht könntet ihr dazu was sagen, was sich da verändert hat. Es gibt wahrscheinlich, vermute ich mal, oder wir erleben das, viel, viel, viele Gruppen. Es haben sich Banden gebildet von Leuten, die sich auch gegenseitig unterstützen. Und wie ist das auf höherer Ebene? Vielleicht auch nochmal, bringt das was, sich zu gruppieren, auch Banden zu bilden? Wie geht man da rein oder hat sich das schon verändert? Gibt es gar keine Boys Clubs mehr auf größerer Ebene?
Wenn ich jetzt einfach mal plakativ antworten darf, also als diese Borchardt-Sache da gesehen habe, dieses Run Thursday, das gab mir schon sehr viele Boys Club-Vibes, auch wenn natürlich jetzt kein rein männlicher homosozialer Raum war, aber es dieser Habitus des: Wer steckt dahinter? Wer organisiert diese Dinge eigentlich? Wer entscheidet, wer eingeladen wird? Welche Bücher oder auch mit welcher Vorstellung das passiert? Also ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass es keine Boys Clubs gibt. Ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, ob, das wäre jetzt quasi eine offene Frage, ob, was du auch schon sagtest, Daniela, es gibt ja in Deutschland, so wie ich das sehe, so sehr ausgeprägte Literaturlandschaft und Literaturstrukturen in Form von Literaturhäusern und vielen Preisen und etc. und auch Stipendien zum Beispiel, fungieren zum Beispiel so Literaturhäuser auch oftmals als so ein Begegnungsort für so Boys Clubs. Also aus so einer wissenschaftlichen Perspektive kann es natürlich gar nicht sein, dass es diese Boys Clubs nicht mehr gibt, aber mein Empfinden, der jetzt noch nicht so lange in diesem ganzen Game ist, ich kam nur an den Punkt, wo ich gemerkt habe, es gibt Leute, die an so einem solidarischen Miteinander interessiert sind, die auch Kontakte, ihr soziales Kapital teilen, so, und dafür bin ich total dankbar. Und ich merke aber, ich muss mir diese Räume sehr dezidiert suchen. Also zum Beispiel Josefina Praku, wir schreiben viel, wir tauschen uns viel aus, und nur da geht es aber nicht nur um, wir schreiben jetzt ein Buch gemeinsam, sondern da geht es auch um Wissen, um diese Stipendien zum Beispiel, die ich auch eine sehr krasse eigene Welt finde. Ich hatte da, glaube ich, von Saskia Hödel vor einigen Wochen einen Artikel gelesen in der Taz, wo es auch um die Frage ging, wer kriegt eigentlich diese Stipendien und wie werden zum Beispiel auch alleinerziehende Mütter mitgedacht? Du hast ja auch am Anfang, Daniela, gesagt, Books or Babies, glaube ich, hieß es, der Zitat. Auch das finde ich zum Beispiel eine spannende Sache. Das heißt, wer kriegt eigentlich diese Stipendien? Und es gibt, glaube ich, einige wissenschaftliche Erhebungen auch so in Themen, wer wie was kriegt und wer welche Preise bekommt. Das heißt, auf jeden Fall gibt es diesen Boys Club. Aber ich merke zum Beispiel auch, ich habe mich zum Beispiel über mein Buch mit Christian Ditloff und Paul Budowski irgendwie kennengelernt und wir versuchen uns so irgendwie zu unterstützen. Und gleichzeitig frage ich mich, ist das unser Boys Club oder ist es ein softer Boys Club oder ist es still a Boys Club? I mean, wisst ihr, was ich meine? Fragezeichen. Und Christian, Paul, ihr wisst, wie ich das meine. Shoutout und Küsschen gehen raus.
Ja, das ist eine, ich finde den soften Club, das finde ich irgendwie hübsch. Ich glaube, solange diese eigenen, ja, kleinen Gruppierungen oder Gemeinschaften, solange die irgendwie offen bleiben und sich nicht, also auch sich über nichts und niemanden erheben oder so, solange finde ich, ist das total schön und harmlos und wichtig und so. Ich würde auch sagen, es gibt, auch wenn ich sozusagen in diversesten Circle of Friends oder Colleagues oder so irgendwie immer wieder unterwegs bin. Ich glaube, die größte Solidarität, die ich erfahre und vielleicht auch geben kann, die findet tatsächlich auf so einer Zweier, in so einem 1:1-Verhältnis statt. Also mit, ja, wie kann man sich unterstützen, wann denke ich, ich möchte jemanden um Rat fragen, wann kann man etwas gemeinsam schaffen oder stiften, initiieren? Also wann ist diese Solidarität auf etwas Größeres auch als Literatur bezogen, ne? Also wenn es darum geht, wenn es um Soli-Lesungen oder politische Zusammenschlüsse oder sowas geht, das ist sozusagen, ich finde, da gibt es eine ganze, ganze Menge und ich empfinde die aller, und ich weiß, es gibt auch sehr eingeschworene Gemeinschaften, und ich empfinde die aber auch nicht als ausschließend oder so, auch wenn ich da jetzt nicht unbedingt drin bin, in allen oder so. Es ist so lustig, dass du den Writer's Thursday erwähnst, weil ich hatte irgendwann vor ein paar Monaten einen Abend mit David Wagner im Halliflor und da fragte ich mich, bist du da schon mal eingeladen worden? Was ist das denn eigentlich? Wer macht das denn eigentlich? Und ich war eben noch nie da und kenne eben nur diese Geschichten. Und dann haben wir irgendwie so kurz entschlossen gesagt, okay, wir machen jetzt. Oder David hatte dann die Idee, ja, dann machen wir jetzt den Writers Tuesday oder Monday im Halliflor oder so. Also das ist ja, ich würde ja immer denken, wenn man irgendwie traurig ist, weil man irgendwo nicht eingeladen ist oder dazugehört, ich glaube, ich würde einfach immer versuchen, dann was Eigenes zu machen oder so. Also diese Möglichkeiten und die Räume und die Vernetzung und die sind sehr viel greifbarer als zu der Zeit, als ich angefangen habe, würde ich sagen. Obwohl Stipendien und Fördergelder und so, das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also wer hat Zugang? Wer kann diese Anträge schreiben? Also das muss man auch lernen, ne? Diese Projekte zu beantragen, abzuwickeln, zu handeln und so. Das sind ja wirklich crazy Kompetenzen, die da auf einmal verlangt werden. Und ich habe Paula, Christian und ich, wir hatten zwei Projekte dieser Art. Check Your Habitus, hieß das. Das eine vom Literaturfonds gefördert und wir haben zwischendurch immer wieder gesagt, oh Gott, dazu sind wir überhaupt nicht ausgebildet. Aber das ging dann halt, ne, sozusagen doing by doing, learning by doing. Und trotzdem finde ich, gibt es an sehr entscheidenden Stellen, eben zum Beispiel bei den ganzen Residencies, die sind halt wirklich noch vom unabhängigen weißen bourgeoisen Subjekt gedacht. Es denkt keine Menschen mit, die Kinder haben, sonstige Care-Arbeit leisten, die einen Brotjob haben vor Ort, die nicht einfach mal 3 Monate nach, weiß ich nicht, Lüneburg oder sonst was ziehen können. Und das ist wirklich, also das ist immer noch so träge und so behäbig. Also wenn man sich auf Literaturport die Seite anschaut, so welche welche Residenzen sind da ausgeschrieben. Also für mich fallen da einfach 98% sind einfach gar nicht, sie sind einfach indiskutabel, weil sie sind viel zu lang, sie sind viel zu weit weg, sie haben eine Residenzpflicht, sie sind dann auch nicht so gut dotiert, dass ich das irgendwie ne, mit Betreuungs- oder so hinkriegen könnte. Und das gilt ja für super viele andere von uns auch. Also wer hat sich das ausgedacht? An der Stelle bräuchte es ganz, ganz, ganz dringend Reformen, finde ich. Und insbesondere, ja, dass Kinder oftmals sozusagen ganz ausdrücklich nicht erwünscht sind, mit Begründungen, die auch teilweise wirklich nachvollziehbar sind und so. Aber das ist ein totaler Fehler im System. Und gerade wenn man anfängt zu schreiben, man ist so, so, ja, so angewiesen auch auf diese Schritte, ne? Also auf diese Leiter, wenn man sie raufklettern will, da muss auf jeden Fall, da muss was getan werden.
Ich glaube, es gab bisher keine Folge, in der nicht über Stipendien gesprochen wurde und wie blöd die sind und dass da unbedingt was gemacht werden muss, weil die einfach absolut keine Menschen mitdenken und vor allem so alleinerziehende Mütter einfach komplett ausgeschlossen werden. Und Elina Penne hatte das letztes Mal in der Folge gesagt. Es gab nur also das einzige Stipendium, was ich kenne, war dieses Parents in Arts Stipendium in Hamburg. Aber selbst das war nicht hundertprozentig perfekt, aber das war ausgelegt nur für Eltern. Und Elina hatte letztes Mal gesagt, in Amerika ist es so selbstverständlich, wenn du eine Residenz machst, dass du deine Familie mitnimmst und dass es da eine Kita gibt. Und bei uns in Deutschland sollst du eben alleine kommen und bekommst dann irgendwie hier 1.000 € oder so, aber du musst ja auch noch deine Miete zu Hause bezahlen eigentlich. Also es ist ja total alles unverhältnismäßig und total unrealistisch, was die da eigentlich von einem wollen. Und dann sind da auch immer diese komischen Anforderungen, was man da alles noch leisten soll, während man da ist, irgendwie so eine, irgendwie auf jeden Fall Texte schreiben über die Region und sich da irgendwie einbinden, obwohl man ja eigentlich kommt, um an einem eigenen Projekt zu arbeiten. Das ist immer sehr merkwürdig. Also wir kommen langsam zum Schluss. Aber ich hatte noch eine Frage, nämlich, findet ihr Männer trauen sich mehr?
Ich kann auch gerne wieder plakativ einsteigen. Ich weiß nicht, genau, es ist so eine Male Audacity sicher, in die man aufwächst, die auch als sicher wichtiger Bestandteil so einer männlichen Sozialisation besteht, nämlich einerseits natürlich gar nicht sich damit abfinden, dass etwas einfach nicht klappt, sondern einfach bis zum bittersten Ende auch versuchen, etwas zu beeinflussen, wo Leute auch gar nicht wollen, dass du das irgendwie beeinflusst. Aber ich glaube, es ist natürlich auch da diese berühmte Struktur. Es gibt ja sicher auch in den Verlagen und auch in den Strukturen Leute, die sicher auch, also sowieso auch vor allem auch viel männlich gelesen sind, die aus dieser Audacity heraus natürlich vielleicht auch mehr einfach ne, Literatur von Männern bekommen. Das Ding ist, ich glaube, für mich würde ich die Frage, also ich glaube, Männer trauen sich, obwohl sie sich oftmals eigentlich nicht trauen sollten oder einfach auch oftmals ihre Fähigkeiten sicher auch überschätzen. Aber ich glaube, was gerade passiert, es gibt auch Männer, die sich trauen, dass wenn sie schon schreiben und wenn sie diese Audacity haben, eben wirklich zumindest zu versuchen, in dem Schreiben eine solidarische Praxis zu etablieren. Ich glaube, das passiert immer noch parallel. Ob das jetzt natürlich dazu führt, dass diese Strukturen sich aufweichen, ich glaube, genau, da müssten wir in 150 Jahren nochmal sprechen, aber ich bin natürlich nicht überrascht. Ich kenne das und genau, mich würde zum Beispiel auch interessieren, wen sprechen zum Beispiel auch so Literaturagenturen an? Aber klar, da spiegelt sich natürlich auch so eine gesellschaftliche Dynamik rum. Ich denke da zum Beispiel an diese ganzen Bücher von so Ex-Sportlern und Ex-Musikern, die natürlich dann auch eine Biografie schreiben und natürlich werden die viel mehr gesehen und dann dementsprechend auch mit tollen Buchverträgen ausgestattet. Also ja, ich kann da keine Antwort geben, ohne nicht polemisch oder auch unterkomplex zu werden. Deshalb gebe ich das Mikrofon einfach mal ab.
Aber ich finde, also Verträge, das möchte ich unbedingt aufnehmen. Ich glaube, es ist total wichtig, diese Frage auf eine ökonomische Ebene zu ziehen, weil ich habe sehr, 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 sehr viele Gespräche mit sehr, sehr unterschiedlichen Menschen gehabt und inzwischen reden wir ja auch nicht alle, nicht immer, aber bisweilen reden wir über Geld und über Zahlen. Und das ist eine sehr, sehr gute Idee, das zu tun. Und ich würde behaupten, also es ist meine private Feldforschung, so, aber ich würde sagen, der Gender Pay Gap in unserer Branche, der ist einfach locker mal bei 50%. Also ich darf jetzt keine Namen nennen, werde ich auch nicht machen, aber Autorin hier, Autor da, der gleiche Verlag, ungefähr das gleiche Standing, die gleiche Generation, die gleiche Anzahl von bereits veröffentlichten Büchern. Und bei dem einen sind es 50.000 und bei anderen, bei ihr sind es 25.000 Vorschuss. Also wenn wir von Vorschüssen sprechen oder 5.000 hier und 10.000 da oder 2.000 hier und 4.000 da. Also so, das kann man sozusagen auf allen, ich vergesse das immer, dass das so ist und ich finde, weil so viel anderes dann passiert, vergesse ich immer, wie erzürnend ich das finde. Aber jetzt, wo wir drüber sprechen, merke ich so, und das hat nichts mit der Qualität zu tun. Das hat auch nichts mit einer Prognose zu tun, was Verkaufszahlen oder Erfolg bei Kritik. Damit hat es nichts zu tun. Es hat nur damit zu tun, dass der eine Mensch als Mann und der andere als Frau gelesen wird. Und das finde ich unglaublich. Und da, das kann, wenn das an der falschen Stelle passiert, dass ich so einen geringen Vorschuss für mein Buch bekomme oder es vielleicht auch gar nicht verkauft bekomme, dann kann das einfach dazu führen, dass ich einfach gar nicht mehr schreibe. So, weil ich Kinder erziehen muss, meine Miete bezahlen muss. So. Und das finde ich, also genau, wie ich finde, über diesen Pay Gap muss man sprechen. Dazu bräuchten wir jetzt Zahlen und Statistiken und vielleicht sollten wir eine anonyme Umfrage starten oder so.
Ja, und dazu bräuchten wir eben auch ein Umdenken bei allen, ne? Also auch von den Gatekeepern, weil, also man kann solidarisch sein und das verhandeln und Zahlen offenlegen, aber letztendlich sind wir nicht die Leute, die das Geld geben. Deswegen, ja.
Dann kommen wir zur letzten Frage.
Ich habe auch noch eine Frage.
Okay, dann mach du erst und dann machen wir die letzte Frage.
Wir wollen ja am Ende immer oder auch darüber sprechen, was wir jetzt besser machen können. Und es wurden ja schon ein paar Sachen auch genannt. Also das schöne umsichtig miteinander sein, dass Clubs etwas softer werden, dass Stipendien sich ändern, dass der Pay Gap ja, dass es den nicht mehr gibt. Um nochmal Nicole Seifert ins Spiel zu bringen. Danke, Nicole Seifert, für dein Buch. Es bringt uns alle weiter. Ich hatte auch ein Interview mit ihr gelesen, in dem es um Männerdominanz geht, wie die durchbrochen werden kann. Und sie antwortete, dass sie es wichtig findet, dass sich Männer auch für Frauenthemen öffnen. Und dazu wollte ich euch auch nochmal fragen, ob ihr das auch so seht oder ob ihr das Gefühl habt, wir haben auch schon darüber geredet, es hat sich viel verändert. Aber ob wir schon da angekommen sind, dass diese Themen auch bei Männern sozusagen das gleiche Interesse finden.
Kann ja vielleicht kurz den Anfang machen, wenn ich darf. Also genau, Frauenthemen ist mal so eine Sache. Ich glaube,
Ich muss vielleicht noch kurz
was du,
korrigieren. Vermeintliche
ja,
Frauenthemen. Vermeintliche
genau,
Frauenthemen, genau.
ja, genau. Ich glaube, es natürlich gibt es auch gerade auch, was so Sachbücher angeht. Man denkt jetzt zum Beispiel auch an die wichtigen Bücher von Mareike Kaiser oder Theresa Bücker, wo es natürlich um so dezidiert politische und feministische Anliegen geht, die dann auch eine wichtige Sichtbarkeit bekommen, dass das jetzt bei Männern dazu führt, dass sie also sich damit beschäftigen. I really doubt it, I would say, weil ich merke zum Beispiel auch, Stichwort Diskurs, es gibt ja auch viele Studien, die darauf hinweisen, dass sehr viele Antifeministen sich diesen digitalen Raum zu eigen gemacht haben, sehr viel mehr präsenter sind und dementsprechend zum Beispiel auch, wenn es um, ne, das war jetzt auch so eine anekdotische Evidenz, dass ich immer mal geguckt habe, okay, es gibt viele Kolleginnen, Schreibkolleginnen und wer sind eigentlich die Leute, die auf Amazon, auf irgendwelchen anderen Seiten Kritiken schreiben oder irgendwelche Kommentare schreiben und welche Qualität haben? Und das sind oftmals Männer, die sehr, sehr so in your face, ein Stern, hasse ich, das Buch holt mich nicht ab. Keine Ahnung, hab keinen Bock darauf. So, und ich glaube, das meinen wir auch mit Männer trauen sich leider auch viel mehr und viel organisierter, zum Beispiel eben auch Frauen, die schreiben in der Öffentlichkeit zu kritisieren, fertig zu machen. Also da geht es noch nicht mal um so eine Mangel, da geht es um richtiges Fertigmachen. So. Ich würde auch aus so einer politischen Betrachtung heraus weniger davon ausgehen, dass die Leute sich damit auseinandersetzen. Ich glaube aber, Männer sind mehr dazu gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, weil eben die auch in kleinen, winzigen Schritten die politischen Rahmen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sich verändern. Das heißt dann auch, dass zum Beispiel auch so ein Oh Boy so diskutiert wird und es da Konsequenzen gibt. Das weiß ich nicht, ob das vor 10, 15 Jahren genauso passiert wäre. Also ich glaube, Männer machen das nicht unbedingt freiwillig, aber sie sind gezwungen, sich gewisse Sensibilisierung auch anzueignen. Und da reden wir natürlich jetzt nicht von so einer gesamten Gesellschaft, sondern natürlich auch Leute, die sich irgendwie um das geschriebene Wort herum bewegen. Das finde ich wichtig und ich finde diese Bücher wichtig. Und ich merke auch, dass ich so Sachbücher viel eher, also das kann man natürlich auch kritisieren, ich lese auch voll, ich lese viel lieber Sachbücher, weil ich merke, ach, da nehme ich jetzt irgendwas mit und sowas. Und aber dann merkt man auch so, okay, hat das dann wirklich was mit so einer Lebensrealität zu tun? Weil wie stark gebe ich dieser Lebensrealität, von der ich jetzt vermeintlich was weiß, auch in so einer in der Belletristik zum Beispiel auch Raum? Also ich glaube, die Zustände sind anders. Es wird viel mehr über Boys Clubs gesprochen. Es wird viel mehr über Auswirkungen von und durch Männlichkeit gesprochen. Aber it's the tip of the iceberg. Und insofern kann sowas immer wieder passieren. Es kann immer wieder passieren, dass zum Beispiel auch ein Typ wie Julian Reichelt mit seiner News-Sache, er hat ja sicher auch diese Sache mitbekommen von der Vize-Chefin bei SZ, glaube ich, dass dann auch wieder zu so extremen Misogynen und denn Dynamiken kommt. Also wir sind noch nicht an dem Punkt, wo ich mir wünschen würde, dass so Leute, die in Springerpresse irgendwelche Sachen lesen, so, das wird ja auch, und das ist ja genau dieser Backlash, den zum Beispiel Susanne Kaiser in ihrem Buch auch sehr deutlich macht, oder auch in diversen Büchern von Susanne Kaiser. Wir bilden uns manchmal ein, dass alles so ein bisschen, Anführungszeichen, softer etc. ist, aber die feministischen Errungenschaften in den Blick nehmen, die haben sich schon vor Jahren organisiert, die sind sich immer noch krass am Organisieren. Dann ist es quasi so Literaturwelt und die Leute, die in der Natur, einfaches Futter, weil die fangen schon ganz anders an. Und es ist auch da ein heikles Feld, ein sehr heikles Feld.
Dann gehen wir über zur letzten Frage. Und das ist immer die gleiche bei uns. Wie sieht denn eure persönliche Utopie aus von einem Literaturbetrieb? Und vielleicht besonders im Hinterkopf behalten, wenn es zum Beispiel keinen Sexismus mehr gäbe, wie würde eure Utopie da aussehen?
Wow, das ist eine große Frage. Ich kann sie ja kaum entkoppelt beantworten, weil also der Literaturbetrieb ist ja, er agiert in einer Gesellschaft, die geprägt ist durch Väterherrschaft, den Kapitalismus, das rechte Denken, das nie weg war hierzulande. Ja, ich weiß gar nicht, was ich zuerst ändern müsste oder wie das eine sich, es bedingt sich wechselseitig, ne? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es eigentlich fast, ja, also es ist, wie soll sich im Literaturbetrieb maßgeblich etwas ändern, wenn sich gesamtgesellschaftlich nichts ändert? Und jetzt gerade, also wo, in welche Richtung wirft man seine 50 Cent, die man hat an Impact, an Einfluss? Also gerade habe ich das Gefühl, es ist viel wichtiger, über diesen Literaturbubble-Rand hinauszuschauen, auch wenn sozusagen der Kulturkampf, blödes Wort, aber es ist ja einer, der ist ja längst ausgerufen. Und vielleicht wäre das nochmal ein Buch, das ich vielleicht am Schluss empfehlen möchte von Nora, auch eine Hamburgerin, wir doch nicht, das sozusagen einfach nur in dreifachen Anführungszeichen das Parteiprogramm der AfD, so wie es noch vor 5 Jahren sich las, genommen hat und das hochskaliert hat und sozusagen sich überlegt hat, okay, was heißt es als Frau in einer von der AfD anvisierten Gesellschaft zu leben. So, was passiert mit dem weiblichen Körper, was passiert mit Frauenrechten? Und das finde ich, vielleicht ist, also dieses, sich diese Szenarien in Form von Dystopien vor Augen zu halten und sich klarzumachen, dass die Welt der Bücher mitkämpft und auch Verlage sich das klar machen müssen. Wem geben sie Raum? Wem geben sie Stimme? Was plattformen sie? Von der Buchmesse jetzt mal gar nicht zu reden. So würde ich vielleicht darauf antworten. Also eine Utopie rein für den Literaturbetrieb. Ich weiß nicht, das fällt mir gerade total schwer. Da bin ich gerade, glaube ich, zu sehr mit dem Blick außerhalb, wenn ihr wisst, was ich meine.
Will und kann da nichts zu sagen. Ich kann und will alles unterschreiben. Ich denke nur an so ein etwa, vielleicht so an so eine praktischen Gedanken, nämlich, weil ich ja teilweise eben auch diese Arbeit so ein bisschen pädagogisch teilweise für mich sehe. Ich bin mir 100% sicher, dass es auf jeden Fall einiges bringen würde, wenn wir auch, du hattest es auch schon angesprochen, wenn ihr da auch so Kanon radikal neu ausrichten, dass wir wirklich mal in diese Schulämter gehen und diese Bildungsministerien gehen und sagen, okay, den und den Autor lesen wir einfach nicht mehr, das wollen wir einfach nicht mehr. Lass uns doch einfach auch mal für die nächsten 15 bis 20 Jahre, 15 bis 20 Jahre einfach auf fast ausschließlich weibgelesene, nicht-binäre AutorInnen lesen und in so einem Alter uns mit Lebensrealitäten auseinandersetzen, dass sie auch nachhaltig auch ne, Wurzeln schlagen können. Ich glaube, wenn man sich an diesen Genius-Begriff und Goethe und wer Rotwein saufen vor einem Tisch sitzt und hi, haha, so ich habe, ne, ich bin gerade zu Hause in meinem Kinderzimmer und ich komme ja aus Wetzlar und da hat ja auch die Leiden des jungen Werther gespielt, ne? Kurze Werbung für Wetzlar. Insofern, und dann denke ich die ganze Zeit dran und ich bin auch mit diesem Goethe-Ding aufgewachsen. Radikale Neuausrichtung des Kanons in der Schule. Und von da aus dann weiter hoffen und dass wir uns in diesen Utopien jeden Tag aufs Neue auch begegnen, weil, wie du schon sagtest, Daniela, wir können es, glaube ich, einfach auch nicht mehr leisten, das nicht zu tun. Und ich wünschte mir, wir wären alle Sebastian Fitzek und könnten crazy Hallen ausverkaufen und so. Aber no shade, no shade, aber ein bisschen shade. Ihr wisst schon, was ich meine.
Ja, der Kanon, die Dekonstruktion, genau, das ist ein super Abschluss. Ich habe noch eine kurze Anekdote vielleicht zum Schluss, weil ein Freund von mir sitzt in einer, wie, was ist das für eine, also in einer Instanz zusammen mit anderen, die darüber entscheiden, dass ein ganz, welches Buch Abi-Lektüre wird in einem Bundesland XY. Ich sage das Bundesland jetzt nicht. Und er hatte damals, das ist vor so 6, 7 Jahre her, glaube ich, hatte er Tigermilch von Stefanie de Velasco vorgeschlagen. Und die Antwort, und es ist dann am Ende, es ist genau, es ist dann ein Buch eines Autors geworden. Und der Einwand gegen Steffis Buch war, es ist nicht universal genug. Weil es eine, also es erzählt die Geschichte von das Heranwachsen von zwei Mädchen und geschrieben hat es eine Autorin. Und ich habe mich nur damals gefragt, so, wir drehen es einfach mal, die bewährte Methode, wir drehen es um und können uns das, glaube ich, schwer vorstellen, oder? Dass ein Buch wie, weiß ich nicht, tolles Buch wie Chick oder so von Wolfgang Herrndorf, dass man darüber sagen würde, ist nicht universal genug.
Was für eine komische Begründung.
Ja, aber ich glaube, es ist genau das wieder, also in Anführungszeichen, Literatur von Frauen sind immer das andere dann. Also leider tief verankert. Tief verankert.
Ich glaube, das müssen wir rausschneiden.
Das
Jetzt
muss,
habe ich doch wieder.
ja.
Nö, müssen wir nicht.
Nee. Ich finde, das war ein total schönes Schlusswort irgendwie.
Ja, fand ich auch. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr wollt, dass wir langfristig weiterarbeiten können, dann unterstützt uns doch einfach auf Steady. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, auf Instagram und wir würden uns sehr freuen.